Als Foto- oder Videograf bekommst du mit Sicherheit viel Lob für deine Aufnahmen. Doch die lukrativen Aufträge bleiben trotzdem aus. Im kreativen Markt mit stetigem Wachstum und immer mehr Preisdumping räumt der erfahrene Fotograf und Marketing-Experte Edmond Rätzel endlich mal auf. Hier lernst du, wie du mit wenig Aufwand sofort sichtbarer für potenzielle Kunden wirst und somit planbar mehr Aufträge für dein Geschäft gewinnst. Herzlich willkommen im Fotografen- und Filmemacher-Podcast.
Für Leute, die ich gar nicht kenne, wer bist du, was machst du? Ich bin Robert, ich bin jetzt 25 Jahre alt und komme aus Thüringen, arbeite hier jetzt in der Medienbranche, habe davor ein paar Jahre in München gewohnt und war da auch beim großen privaten Sender. Da war ich bei ProSieben, ja, und jetzt bin ich bei den Öffentlich-Rechtlichen hier in Thüringen im Landesfunkhaus.
Genau. Ja. Sehr cool, da werden wir gleich noch ein bisschen tiefer reinspringen. Erstmal, warum von München nach Thüringen?
Zurück in die Heimat wegen Family und Friends. Das war so der Hauptgrund.
Okay, also du kommst eigentlich ursprünglich aus Thüringen, dann bist du wahrscheinlich wegen Job nach München. Wie lange warst du in München?
Gute 5 Jahre. Ich habe erst ein Praktikum gemacht und bin dann darüber sozusagen reingekommen. Ich habe mich dann angestellt danach.
Kein Bock mehr auf München? Zu viel? Zu laut?
Nö, weil... Naja, die Familie ist halt doch hier und weil ich eigentlich gern auch mal denen was unternehme, ist es halt so gewesen, dass ich dann beschlossen habe, naja, die lange Fahrt um hin und her, das will ich mir auf Dauer nicht antun und deswegen bin ich dann wieder zurück nach Thüringen gezogen und habe mir da dann eben, was hier gesucht.
Ja, zu teuer auch, das stimmt, App-Film, da hast du recht. Ja, Chris hat auch hier mal lieber, sehr gut. Ja, zu teuer musst du mehr Geld verdienen, ganz einfach hier, mehr Kohle da geholt, mehr Lebensschirme.
So ist es, ne?
Mal angenommen... Deine Familie würde in München wohnen. Oder mal angenommen, du könntest es frei raussuchen, wo ihr wohnen würdet. Würdest du dann lieber in Thüringen sein oder lieber in München?
Bayern ist schon auch schön mit seinen Bergen, aber wenn, dann nicht direkt München-Zentrum. Die Stadt und alles, der Lärm ist ein bisschen zu viel Trubel nach so viel Jahren. Okay. Ich unternehme zwar gern was, aber bin dann auch mehr gerne in der Natur unterwegs in meiner Freizeit. Und da muss man ja auch mal weiterfahren aus München. Und von hier aus... Ja, kommt man eigentlich immer relativ schnell in Thüringer Wald.
Ja. Robert, du bist doch 25, jung und knackig, da wird noch Party gemacht in der Innenstadt. Ja, witzig, die ganzen ProSiebener Leute kommen hier zu mir ins Coaching. Christian hat ja gerade auch geschrieben, war damals auch bei ProSieben.
Ah, okay.
Erzähl mal vielleicht, wie bist du damals da so reingerutscht? Also hast du dann dich als Filmpraktikum beworben oder wie kam das dazu?
Habe ich eigentlich zwischen Abi und Studium für ein Praktikum beworben und ich habe halt gemeint, ja gut, wir könnten jetzt entweder sagen, machen wir mal 3 Wochen Praktikum, so wie es mir gepasst hätte. Die wollten aber eher was Längerfristiges, weshalb ich dann 6 Monate Praktikum gemacht habe und danach bin ich dann dort hängen geblieben. Die wollten mich, ich hatte auch Lust und dann haben wir gesagt, unterschreiben wir mal einen längerfristigen Vertrag als nur
Praktikum. Sehr gut. Was sind so die prägnanten Aufgaben? Was muss man da so machen? Bei Christian war es damals sehr viel Schnitt, wo er damals war. War es bei dir auch so?
Ich bin eigentlich gekommen, um in den Schnitt zu gehen. Habe dann aber für mich entschieden, ich habe schon immer gern meiner Family auch, wenn sie Probleme hatten, am Computer geholfen. Bin dann also mehr in den Tech-Support abgebogen und Material ingesten, also alles, was die Kameraleute anliefern. Sozusagen die Schnittstelle zwischen Drehmaterial kommt an und wird geschnitten. Sozusagen das Materialzentrum als Materialmanager, kann man dann sagen. Weil die Projekte, die dort geschnitten wurden, ich fand halt, das war immer dasselbe Schema. Man konnte sich nicht selber so komplett austoben, sondern es gab immer sozusagen Leute drüber, Redakteure, die dann halt entscheiden, wir schneiden das jetzt aber so rum, obwohl du das halt schön gemacht hast. Und somit kann man dem Ganzen nicht seine eigene Handschrift geben. Und das fand ich dann ein bisschen schade. Und ja, immer wieder neue, verschiedene Probleme, die aufkommen, zu lösen, hat mir dann eben mehr gefallen und weshalb ich dann mehr in der Tech-Support-Richtung war. Jetzt allerdings merke ich, dass ich selber auch Lust habe, eben eigene Projekte zu machen, weshalb ich eben jetzt seit einigen Jahren dann eben auch selber mit der Kamera losziehe.
Jawohl, sehr gut. Hier gehen wir noch ein bisschen näher drauf ein. Wenn ihr natürlich Fragen habt, gerne rein damit. Der liebe Robert wird sie natürlich selbstverständlich beantworten. Von Ohren kann man auch als Quereinsteiger auch ein erfolgreicher Fotograf werden, wenn man das Händchen dafür hat. Oder muss man bestimmte Gänge absolvieren müssen. Nee, musst du nicht. Ich sag mal, so wie Robert oder Christian Hepp bei mir, das ist eigentlich eher die Ausnahme, die, sag ich mal, woanders schon gelernt haben oder bei der großen Produktion dabei waren. die meisten meiner Kunden sind auch, sage ich mal, nebenberuflich Fotografen, die dann den Traum haben, das hauptberuflich zu machen und haben keine Ausbildung gemacht, sondern so wirklich Autodidakten, aber dann geschäftlich das aufbauen wollen. Also schau da einfach mal später auf der Website bei uns vorbei, kann ich gerne mal ein bisschen informieren. Wie sieht das bei dir aus? Bei Christian war es damals so, dass ja der Fernsehsender, da musst du natürlich dann auch so ein bisschen schauen, wie die Bezahlung ist. Mittlerweile ist natürlich alles geht ums Internet. Fernsehsender kriegen weniger Budget zur Verfügung natürlich. Das Werbebudget geht mehr so in online. Hast du das damals irgendwie gemerkt, dass du gesagt hast, okay, ja, die Belegschaft irgendwie kriegt weniger oder sowas oder wird weniger Wert drauf gelegt, dass du dann dein eigenes Ding gemacht hast oder wie kam das?
Ich würde nicht sagen, dass ProSieben da gerade generell schlecht aufgestellt ist, dadurch, dass die ja nicht nur lineares Fernsehen machen oder jetzt mit ihrer eigenen Streaming-Dienst rangehen, sondern die sind ja breit aufgestellt als Firma. Die haben ja auch viele andere Firmen aus anderen Bereichen, denen gehört ja auch ein Teil oder komplett Jochen Schweizer und Amorelli und andere Firmen, weshalb sich das Geld dann immer eigentlich relativ gut verteilt. Ich habe zwar, dadurch, dass ich eben ungelernt bin, weniger verdient als meine Arbeitskollegen, die eben Studium oder Ausbildung in dem Bereich dann hatten, aber die Bezahlung an sich war jetzt nicht schlecht.
Okay, sehr gut.
Man hat gemerkt, dass die jetzt lineares Fernsehen benachteiligen. Im Prinzip muss der Content ja trotzdem produziert werden, ob er dann im Fernsehen ausgestrahlt wird oder auf Join, den ihrem Streaming-Anbieter. Ja, genau, das ist ja egal. Unsere Gewerke braucht er trotzdem.
Sehr gut. Und dann meinst du, du bist jetzt in den örtlichen Bereich dann bei dir Thüringen gekommen. Wie kam das, dass dich dann extra beworben, um zurückzukommen? Oder haben die dich dann angefragt? Wie kam das zustande?
Ich habe halt geschaut, was geht hier in Thüringen so in der Medienbranche. Erstmal, um wieder als Angestellter arbeiten zu können. Und ja gut, da gibt es eigentlich nichts Größeres als den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil so viel Privatfernsehen ist ja nicht. Weshalb ich mich dann eben dort beworben habe. Und die haben auch Leute gesucht. Da gab es gerade einige Abgänge zu dem Zeitpunkt. Genau.
Sehr gut. Wie ist das dann, wenn man sich bewirbt? Weil theoretisch hast du ja, sag ich mal, nur ein Praktikum dann sozusagen bei ProSieben gemacht. Wollen die dann einfach so ein paar Arbeiten von dir sehen? Muss man da so Werbevideos zuschicken? Oder wie kommt das dann zustande, dass die dann sagen, ja, das passt so?
Das war so, dass ich zum Probetag vorbeigekommen bin. Wir haben ein bisschen uns unterhalten, haben halt so ein paar Werte abgeklopft, wie ich generell drauf bin. Und ja, dann habe ich halt die technischen Gerätschaften gesehen, habe mir die Arbeitsplätze angeschaut und habe halt da einfach dann Fragen gestellt. Sie haben Fragen gestellt und da wurde halt dann ein bisschen das Know-how, was im Hintergrund eben gebraucht wird, um den Job auszuführen, wurde da abgefragt. Und dann haben beide Seiten gemerkt, ich habe gemerkt, das ist was Ähnliches wie in München auch mit dem Materialmanagement und allem. Und die haben gemerkt, das ist jemand, der in dem Bereich schon Erfahrung hat, gerade weil die auch dasselbe Schnittprogramm und die Infrastruktur nutzen. Hat mir das in die Karten gespielt und ja, sie konnten dadurch einen neuen Mitarbeiter gewinnen.
Ja, sehr gerne. Was für Schnittprogramm nutzen die da beim bei Leia in Thüringen dort?
Das funktioniert eigentlich alles auf Avid. Also Premiere wird in ganz, ganz seltenen Fällen nur verwendet. Das ist eher für die Grafiker, dass die in der Adobe Cloud arbeiten. Genau, also das läuft eigentlich ausschließlich auf Avid, der ganze Schnitt.
Avid, habe ich noch gar nicht gehört. Was ist das für ein Schnittprogramm?
Der Avid Media Composer ist eigentlich ein relativ großes Programm, was auch viel in großen Kinoproduktionen verwendet wird, weil es halt sehr zuverlässig funktioniert. Das ist ein bisschen Avid rückwärts geschrieben Diva. Es ist ein bisschen eine Diva, wenn es darum geht, verschiedene Materialien wie Drohne, Handy und so reinzubekommen. Man muss das immer vorher wandeln, damit das alles da funktioniert. Aber du hast dann damit halt die Möglichkeit, nicht nur auf deinem Einschnittplatz linear zu schneiden, sondern eben verteilt auf 3, 4 Rechnern auf dasselbe Rohmaterial zuzugreifen, ohne dass das Programm halt dabei abstürzt oder irgendwie sich aufhängt oder leckt oder irgendeinen Speicherstand verloren geht, wo man ja bei Premiere doch immer mal hört, dass da gerade, wenn du mit Multicam oder eben mit Multi-PCs arbeitest, dass du dann eben oft Probleme hast. Und genau, die haben dann halt auch noch einen eigenen Server im Hintergrund dazu und einen Datentransfer und ein eigenes CMS, also ein Content-Management-System. Und wenn du halt komplett in dieser Infrastruktur lebst und arbeitest, dann hast du eigentlich relativ wenig Probleme. Und dass das von Adobe an sich so nicht gibt, die haben zwar viele neue KI-Tools, wo Avid immer ein bisschen länger braucht, die zu implementieren, aber an sich läuft halt einfach alles flüssiger und die ganze Infrastruktur ist darauf eingestellt, weshalb das eben seit Jahren einfach auf Avid funktioniert.
Sehr gut. Ja, Mensch, Christian, wenn du auch drin bist, du hast mir gar nichts von Avid erzählt damals hier. Du hast mir, ich glaube, Christian hat auf Adobe Premiere gearbeitet. Viele Filmmacher schwören ja auf DaVinci. Einzeln noch ein paar neben Final Cut. Das sind, glaube ich, so die größten Lager, von denen ich mal gehört habe. tatsächlich weiß gar nicht, ob jetzt Elbit einfach untergegangen ist, aber habe ich jetzt nicht im Kopf, dass das irgendwie weitestgehend dort genutzt wird. Aber wäre krass, wenn das bei euch dort auf jeden Fall so verwendet wird. Und bist du zufrieden damit? Sagst du, es ist geil?
Ja, das Interface sieht bei Adobe schon schöner aus. Ich schneide meine Projekte eigentlich auch auf Premiere. Ich kam von iMovie, habe mir dann Final Cut gekauft, war dann ganz kurz bei HitFilm Express, falls du das kennst, und war dann seitdem bei Adobe Premiere. Mit DaVinci habe ich mich noch nicht beschäftigt, dafür hatte ich jetzt noch nicht so die Zeit. Ich nutze privat Premiere, das finde ich ganz cool, aber ich verstehe auf jeden Fall auch, weshalb da auf Avid geschnitten wird. Ich finde es jetzt nicht so die smootheste Lösung. Gerade weil du halt bei Adobe viel schneller anfangen kannst, mit dem Material zu schneiden. Einfach Drag and Drop und es geht los. Aber es braucht halt die verschiedenen Schnittplätze, die auf dasselbe Rohmaterial zugreifen können, weil man gleichzeitig eine Vorschau schneidet und den Hauptbeitrag, den man ja in der Vorschau anteasern will. Und die brauchen halt beide dasselbe Material, und das dann erst extra auf Festplatten zu kopieren, das würde halt einfach länger dauern, als es einmal in den Avid rein zu importieren, in dieses Avid Interplay. Und dann eben zu nutzen, ja.
Ja, ich nutze privat auch Adobe hier, hab da gar keine Probleme mit. Viele sagen ja immer, das stürzt immer tausendfach ab und sagen, das ist scheiße. Also ich habe damit keine Probleme. Und viele Filmemacher schwören ja auf DaVinci, weil Color Grading soll ja da so gut sein. Aber da habe ich jetzt noch nicht so reingefuchst, ob das jetzt wirklich... Also ich brauche auch nicht so viel. Meine YouTube-Sachen und sowas brauche ich auch nicht. Das ist ein Filmspiel Color Grading, aber finde ich bei Adobe jetzt auch ganz gut, ne?
Ja. Genau, also die Lumetri Color Sachen, die in Adobe mitgeliefert werden in Premiere, die sind eigentlich für meine Zwecke ausreichend. Wir produzieren ja kein Hollywood mit einem extra crazy Look oder irgendwas. Dementsprechend wäre für mich der Aufwand, dann von Premiere auf DaVinci umzusteigen, oder ich muss mich erst reinarbeiten und dann eben darin die Sachen aus Premiere raus zu exportieren, um sie dann in DaVinci zu graden, für meine Projekte aktuell ein zu großer Aufwand.
Jawohl. Ja, Benno schreibt, das Ganze würde eigentlich auch auf DaVinci gehen, sogar mit Cloud-Funktion. Ja, es würde wahrscheinlich mit vielen Programmen gehen, da muss man nur darauf an, was man da dann implementieren will und laufen lassen möchte.
Ja.
Wie sieht es bei dir aus? Warum kam dann so der Wunsch jetzt zum Bereich Imagefilme? Weil ich sag mal so, du hast ja dort gelernt, du hast Schnitt gelernt. Es gibt ja, sag ich mal, auch andere Bereiche, anstatt nur Imagefilme, oder auch Fotografie, ne? Warum kam so der Bereich Imagefilme bei dir?
Ja, zum einen, ich schaue gerne in verschiedene Bereiche rein. Und wenn man jetzt Hochzeiten macht, dann macht man halt immer Hochzeiten, und so hat man mal einen Handwerker, mal hat man ein Restaurant, wo man das mit begleitet. So entsprechend ist es für mich auch ein Türöffner, um in andere Welten, wo man sonst eigentlich gar nichts mit zu tun hat, reinzuschauen. Und ja, warum nicht Fotografie, sondern Video? Naja, also man sagt ja immer, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, aber ein Video sagt noch mal mehr als ein Bild. Also, ja, so einfach um ein mehr größeres, besseres räumliches Gefühl zu kriegen, eignet sich halt Video auch viel besser. Deswegen bin ich in der Schiene hängen geblieben. Und Imagefilme sind halt eine gute zahlende Kundschaft, weshalb man da eben auch weniger Probleme hat, wenn es eben um Verhandlungen geht mit dem Gehalt.
Sehr gut. Aber natürlich, wenn die Leute da so Fotos von was haben wollen, dann lehnst du das natürlich nie ab. Also wenn jetzt, sag ich mal, Imagefilm und dann, keine Ahnung, hast du da noch ein paar Fotos von der Belegschaft oder sowas. Also das gehört wahrscheinlich dann irgendwie mit dazu dann, ne?
Ja, genau, das könnte man noch mit anbieten. Ja.
Hast du dann bei den Öffis auch hier, Christian schreibt schon, Arvid gibt es doch nur bei den Öffis. Also, dann, Christian, kannst du mal schreiben, ob du damit auch gearbeitet hast damals bei dem. Wie war das denn, Robert? Hast du dann Equipment dort gestellt bekommen oder hast du dann eigenes Equipment dann bei der Arbeit verwendet?
Nee, auf Arbeit haben wir eigentlich immer nur das Equipment genutzt, was da war. Da haben wir nichts mit.
Was haben die genommen? Die gute Red Alexa.
Na, genau. Oh, ja. Nee, das ist ja mit Kanonen auf Spatzen. Wenn du jetzt mit Reds drehen würdest, da wurde eigentlich alles in Full HD oder HD aufgenommen. Da wurde jetzt nicht unbedingt in 4K gedreht. Manchmal jetzt auch, gerade weil die großen Kameras, auf denen noch auf XD-Cams aufgezeichnet wurde, ich weiß nicht, ob du die kennst.
XD, ich nicht, nee.
Ja. Sind wie so große Blu-Rays, wo so 50 GB drauf passen. Mhm. Und darauf wurde viel gedreht, im Codec mit 50 Mbit in HD, 1920x1080. Und das war so das Standard, was runtergedreht wird. Und Das ist auch das, was wir jetzt hier noch beim MDR auch nutzen. Wir drehen nur nicht auf XD-Cam, sondern auf P2-Karten, also P2 von Panasonic statt von Sony. Und viel wird natürlich jetzt auch umgestiegen auf die Spiegelreflexkameras oder so, wo dann eben auch UHD oder eben auch richtiges 4K möglich ist. Es wird allerdings nur verwendet, wenn wir sozusagen Interviewsituationen filmen, um eine zweite Perspektive zu haben, wo man dann ranspringen will. Ansonsten ist eigentlich die Vorgabe weiterhin, dass wir nur in HD drehen, weil gerade wenn wir tagesaktuelle Sachen haben, dann würden uns halt die Kopierzeiten bei UHD-Material einfach das Genick brechen. Gerade wenn kurzfristig was kommt, was um 16 Uhr gedreht wird, was 19 Uhr in der Sendung mit verwendet werden muss, wird es halt beim Kopieren einfach viel zu lange dauern und es wäre unnötig, weil die Ausstrahlungswege und viele haben ja gar nicht die Möglichkeit, UHD zu empfangen im öffentlich-rechtlichen Bereich. Also das wird ja auch gar nicht ausgestrahlt. Wäre sozusagen unnötig, in so hohen Auflösungen zu drehen. Dementsprechend brauchst du jetzt auch nicht die 8K-Kamera von Arri, sondern da tun es auch die, die mal in UHD drehen.
Jawohl, ich sag das denen mal vor hier, die sollen mal hier investieren ordentlich. Ja. Was gab's denn?
Muss dann die ganze Struktur rausgebaut werden, um das über Satellit und Co. auch abzuwickeln. Das würde ja auch.
Ja, soll man hier langsam voranschreiten. Kann ja nicht ewig auf HD bleiben. Wie sieht's aus? Du meinst, die gehen auch manchmal jetzt zum Spiegelreflex. Was für Kamerahersteller nehmen die dann da?
Viel Sony, FX6, FX3.
Kennen Nikon eher weniger?
Nee, würde ich nicht sagen, dass sie die verwenden.
Okay. Hier, Christian Schwab hat auch auf Avid gelernt. Mensch, ja, das ist ja ein richtiges Öffi-Programm. So scheint das.
Ja, aber nicht nur Öffi, bei P7S1 ja auch, ne?
Ja, geil. Dann, wie sieht das aus? Du machst ja auch jetzt nebenberuflich, gibst ja da Vollgas, du willst natürlich auch Imagefilme dort weiter aufbauen. Wie sagt das, sagen die von MDR da irgendwas oder so? Ja, sind wir nicht so gut oder sagen sie, ja, mach dein Ding, wie sieht das da aus?
Ich will natürlich wissen, was ich für Projekte mache und hab ich halt gesprochen, da ich jetzt nicht normale EB, also elektronische Berichterstattung mache und rausfahre und irgendwo Demos filme und das Material dann zuliefer und sozusagen ja meinen eigenen Kollegen dann im Nebenberuf noch das Wasser abgrabe, sondern ja Sachen macht, die der MDR nicht macht. Ne? Also der öffentlich-rechtliche Rundfunk macht ja keine Imagefilme oder sowas. Gibt es da eigentlich keine Probleme.
Ja, steht ja keiner keinster Konkurrent, ne? Von daher.
Ja, genau. Dementsprechend, das wäre der einzige Punkt, wo sie sagen könnten, hör mal zu, das machen wir nicht, aber so wurde das durchgewunken, ist das kein Problem.
Sehr gut. Wie sieht es bei dir persönlich aus? Da kannst du wahrscheinlich nicht vom MDR die Kameras mitnehmen. Was für Equipment nimmst du selber, wenn du auf so einen Dreh gehst?
Das kommt drauf an. Also standardmäßig gehört immer dazu von Sony 6600. Dann habe ich eine Insta360, die X3, nicht die X4, die jetzt erst rauskam. Dann noch eine GoPro. Da habe ich aktuell noch die GoPro 8 im Angebot. Von Rolei zwei LED-Panels, die man nutzen kann, plus noch so ein, zwei andere kleinere Spots und LED-Röhren von ParvoTube. Gibt es relativ günstig gute LED-Röhren. Also jetzt nicht, die man so sonst an die Decke hängt, sondern du weißt, ja. So um so ein bisschen indirekte Beleuchtung irgendwo als Keylight oder so zu setzen. Genau, und dann eben habe ich noch ein Lavalier-Mikrofon und ja, dann zum Aufstecken von Sony gibt es ja noch direkt für den Blitz oben mittlerweile auch Aufsteckmikrofone, einfach nur als Backup für den Fall, dass ich sozusagen das Lavalier irgendwie nicht mehr funktioniert, Akku alle Speicher voll, doch nicht angemacht, habe ich eben auf der Kamera oben drauf nochmal einen Backup-Ton. Genau. Und Stativ und sonstiger Kleinkram, der halt so dazugehört.
Sehr gut. Welche Objektive nimmst du immer so für einen Imagefilm? Welche hast du immer dabei?
Wie bitte noch?
Welche auch nochmal? Objektive?
Achso, ich habe so ein bisschen als Allrounder Mix so ein 35er und dann natürlich auch noch ein Weitwinkel und noch ein Makro. Ich ziehe da eigentlich nur mit kleinen Setup los, drei Linsen für weit, mittel und nah. Genau, da schleppe ich jetzt nicht einen kompletten Rucksack mit.
Voller Objekt. So, Ursteiner fragt, Leica, wie sieht's aus mit Leica?
Bei mir privat gar nicht und in der Firma natürlich auch nicht.
Okay, alles klar. Ja, Leica ging ja damals ja auch sehr stark für die Fotografen primär, ich sag mal so. Die Filmemacher haben da gar nicht so zur Leica gegriffen, aber mittlerweile die Leica SL3 ist herausgekommen, 8K. Ich glaube mal, so ein paar Filmmacher sind da wahrscheinlich schon ganz gespannt drauf und werden da mal gucken, wie das ankommt, ne? Also Leica haben wir natürlich auch so ein bisschen mehr auch Filmmacher reinholen, weil ja, wenn sie halt nur Fotografen immer beziehen, ne, dann haben sie natürlich ein großes Segment, der nicht mitspielt, ne? Aber wenn sie auch Filmemacher mit reinholen, haben sie gleich, obwohl sie im selben Markt dann quasi sind, viel mehr Leute mit reingeholt, ne?
Na klar, ja. Ist ja ein großer Bereich der zahlende Kundschaft ist.
Richtig. Dann, du hast ja viel gelernt beim Praktikum und auch bei ProSieben und so. War das nur dort, wo du dann sozusagen das ganze Wissen reingeholt hast, weil du, da war ja, sag ich mal, viel im Schnitt, da war viel im Textbereich und so, aber wie man die Kamera bedient und sowas, hast du das dort auch gelernt? Oder hast du eher das dann dir online beigebracht oder einen Kurs genommen oder wie kam das zustande?
Ja, man kann eigentlich sagen, dass ich vor dem Praktikum schon jahrelang YouTube-Videos mir reingezogen habe, nach der Schule schon und dann eben auch während der Zeit, wo ich dann schon halt im Praktikum gearbeitet habe. Und einen Kurs an sich habe ich mir noch nicht genommen, was den Kamerabereich angeht, nur eben jetzt, was das Thema Marketing und so angeht und Vertrieb, bin ich ja jetzt bei dir unter den Fittichen. Und davor habe ich aber ansonsten mir alles Learning by Doing mit YouTube-Videos beigebracht. Also jahrelang durchgezogen.
Ja gut, gab es dann auch bei ProSieben oder hast du mit Kollegen dort mal so ein bisschen abgesprochen oder gegenseitig euch da irgendwie mal was beigebracht oder so?
Ja, kam schon immer mal vor. Ich war auch immer mal mit auf Dreh, da hat man natürlich dann auch einen Einblick bekommen, wie das so die Kameramänner vor Ort machen. Allerdings ist das ja relativ wenig zu vergleichen mit dem, was ich jetzt mache. Die haben ja viele Linsen, wo halt einfach komplett Vordergrund, Hintergrund scharf, normale Berichterstattung. Das ist ja selten der Anspruch, okay, wir setzen jetzt mal Licht für ein Interview richtig schön, sondern Hauptsache die Person ist ausgeleuchtet. Da wird ja wenig sozusagen in die cinematische Richtung gearbeitet als Videograf, sondern es ist ja mehr normaler Kameramann, Licht, Klick, Klick und kurz nochmal abgedreht und es muss alles scharf sein, dass wir den Take nicht nochmal machen, weil viele Sachen sind ja auch Dokutainment, also jetzt nicht komplett gestellt oder geskriptet, was wir produziert haben, wo halt das einfach mit begleitet wird, wo man dann nicht nochmal sagen würde, mach nochmal neu, bitte. Dementsprechend, alles muss scharf sein, nichts in der Unschärfe, damit es für den Fall eben nicht passiert, dass die Person gerade unscharf ist, die redet. Und das ist natürlich nicht so ganz zu vergleichen mit dem, was ich mir jetzt als Anspruch gesetzt habe mit, wir nehmen auch noch eine Linse mit, wo im Hintergrund unscharf ist und könntest du das vielleicht nochmal sagen und wir machen da noch einen Reservetake oder so. Dementsprechend war es ein guter Einblick, aber es ist auch ein bisschen was anderes als das, was ich jetzt mache.
Okay, sehr gut. Ursteiner fragt noch, wie sieht es mit Hasselblatt aus? Damit schon Erfahrungen gemacht?
Nee, das ist nicht meine Preiskategorie.
Dann sag mal dem MDR, die sollen mal da richtig investieren, die guten Beiträge, die sie bekommen.
Oh
Hasselblatt.
ja. Es würde ja dann eine Erhöhung mit sich ziehen von den
Ah,
Beiträgen, die wir
scheiße,
da zahlen müssen.
dann nicht.
Da können wir froh sein, da können wir froh sein, dass sie so, dass sie bei Sony bleiben.
Also sollen die weiter in HD filmen, die
Ja,
guten.
genau.
Dann, gibt es bei dir irgendwelche Standardeinstellungen, wo du sagst, okay, keine Ahnung, du filmst immer in 50p, 60p, keine Ahnung, 30 Frames, oder wie viel filmst du immer, gibt es da irgendwelche Bereiche bei dir, wo du sagst, okay, das sind so deine Lieblingseinstellungen für den Imagefilm?
Das kommt ja darauf an, was man gerade macht, wenn man zum Beispiel in einem Restaurant ist, wo viel auch mit schnellen Bewegungen gearbeitet wird. Ich versuche generell immer natürlich mich daran zu orientieren, wie ist hier unser Stromnetz. Also 25 oder 50 Frames und jetzt nicht mit 24 oder 30, weil oft haben die in der Küche oder so auch Lampen, die dann vielleicht sonst anfangen zu flackern, wo du dann mit dem Shutter einstellen musst, um das wieder rauszukriegen. Das dauert dann wieder, die sind aber gerade am Kochen oder so, was dann blöd ist. Dementsprechend versuche ich immer auf 25 oder 50 zu bleiben. Und für Backup ist eigentlich immer gut, wenn man einfach in 50 Frames dreht, weil dann kannst du mal slowieren. Selbst wenn du vielleicht in der Planung dir denkst, an der Stelle brauche ich nicht slowieren, ich drehe auf 25 Frames. Was du hast du und es fällt dem Zuschauer nicht auf, ob das jetzt dann mit 50 Frames gedreht wurde oder so oder mit 25. Aber wenn du slowierst und nur mit 25 gedreht hast, dann fällt es halt schon auf, weil es dann anfängt zu stocken, deswegen versuche ich eigentlich schon immer ein bisschen Reserve-Frames sozusagen zu haben und nicht nur auf 25 Frames zu drehen.
Ja gut. Ja, da achte ich jetzt auch immer doppelt und dreifach drauf. Ich hatte mal bei einem Interview
hier auf 60 Verschlusszeit gestellt und hatte dann hier mit 25 Hertz dann dementsprechend hier Probleme mit der Lampe hier im Hintergrund, die hat dann so geflackert. Das habe ich aber erst hinterher gesehen, weil es mit dem kleinen Bildschirm habe ich das nicht so schnell erkannt. Aber jetzt wird immer bei jedem Licht, bei jeder Einstellung immer doppelt geschaut, so flackert es oder flackert es nicht, weil nachträglich das zu bearbeiten, oh, da hast du riesige Probleme. Da gibt es zwar so Techniken, da kannst du so das Bild duplizieren, um 50% dann dementsprechend runter reduzieren und das eine halbe Sekunde später abspielen lassen, dass das Fenster flackert sozusagen übereinander liegt. Ist aber auch, sag ich mal, also gibt es auch verschiedene Tools und sowas, da kannst du testen, hab da vieles ausprobiert. Sag mal so, es wurde dann so 90% gut, aber ist natürlich dann auch viel mit Arbeit hinterher verbunden und sowas, dann lieber nochmal einfach doppelt und dreifach drauf schauen, dass es dann richtig auch sitzt und dann hast du später nicht den Stress in der Nachbearbeitung, ne?
Ja, das ist meistens das Ding, dieser Spruch, we fix it in the post, ja, einfach kurz eine halbe Minute länger in den Voreinstellungen zu verharren und eben zu überprüfen, ob alles passt, kann dir halt hinten raus 4 Stunden Arbeit ersparen. Da ist dann immer gut, wenn man es vorher nochmal genau überprüft. Und deswegen auch dann die Frameraten umzustellen, während man auf Dreh ist. Es ist so viel drumherum, man weiß es selber, auf was man noch achten muss. Dann liegt hier noch was rum, das muss man wegräumen, wo man sich denkt, das passt doch dort. Und dann passt es vom ISO-Wert, passt das alles. Und dann noch umzustellen, wir wollen ja jetzt vielleicht was drehen, was viel Action hat, auch wieder auf 50 Frames umzustellen. Dann lieber einfach in 50 Frames durchdrehen und dann passt es.
Sehr gut. Ja, wir haben mittlerweile auch Checklisten, dass wir einfach schauen, okay, wir gehen durch. Ne, Punkt, ist was im Hintergrund? Wie sitzen die Haare? Punkt, wie ist die Kleidung? Ist da irgendwas? Punkt, flackert das Licht? Punkt, Ausschnitt, ne? Und dann wird es immer abgehakt und erst wenn alles sozusagen sitzt, nur dann wird angefangen zu drehen. Ansonsten, wenn irgendwas dann schießen, also der Post, kannst du dann manchmal nicht alles retten, ne? Vor allen Dingen, wenn jetzt sagt, mal im Hintergrund irgendwie Mist ist oder so.
Ja,
aber... Vielleicht kommt das auch in der Zukunft, habe ich ein bisschen was gesehen online, dass jetzt die KI natürlich auch bei Adobe Premiere so langsam reinkommt und dass man da auch so Sachen so dann raus retuschieren kann und so, wie es ja auch mit Photoshop und sowas mittlerweile schon alles möglich ist. Hast du da schon ein bisschen was gesehen oder ein bisschen was ausprobiert?
Photoshop nutze ich schon den Generative Fill, um irgendwo Material von 16 zu 9 zum Beispiel auf quadratisch oder so, von 9 zu 16 auf quadratisch zu bringen. Aber eher für Bilder im privaten Rahmen. Jetzt beruflich ist es ja oft so, dass wenn man die Sachen filmt, dass jetzt nicht irgendwas Fiktives ausgedacht ist, wo man als Zuschauer oder auch als Auftraggeber nicht nachvollziehen kann, ob das wirklich bei uns im Büro stand oder nicht. Wenn du dann halt einfach irgendwie aus Hochkant-Content was Quadratisches machen würdest und einfach mit Lampe eine Lampe erweiterst, denkt sich der Geschäftsführer auch so, aber die stand doch gar nicht da. Das mache ich dann aktuell nicht, aber wenn ich so privat für irgendwelche Freunde irgendwelche Bilder bearbeite oder witzige Sachen mache, dann nutze ich bei Photoshop schon Generative Fill und eben auch die Transkribierungstools von Adobe, Premiere sind für Interviewsituationen eigentlich auch schon mittlerweile gängige Praxis für mich.
Ja, also einige Sachen finde ich in Adobe auch schon voll gut, dass wenn wir zum Beispiel YouTube-Videos drehen, dass er dann so automatisch Pausen und so M's und und sowas rausfiltert, das schneidet dann automatisch, das ist schon ganz geil. Gibt ja auch mittlerweile auch einige Plugins. Ich hoffe, dass bald von Adobe auch integriert wird, dass man sozusagen dann, wenn man jetzt verschiedene Ebenen hat, ne, also eine Ebene von Robert, eine Ebene von dem Edmond und dann eine Ebene von Frontal, dass er zum Beispiel dann erkennt, okay, wer spricht jetzt und wo spricht er dann hin, in welche Kamera, ne, dass man theoretisch dann diese Interviews nicht mehr so einzeln schnibbeln muss, sondern dass das dann automatisch dann cuttet, ne. Natürlich immer nochmal drüber gehen, ne, KI ist natürlich nicht perfekt und man will es vielleicht auch ein bisschen anders haben, ne. Aber das kann schon eine extreme Erleichterung sein, ne?
Ja, genau. Aber das gibt schon externe Plugins, die man in Premiere mit einbinden kann, die das machen, die auch nochmal extra Geld im Abo kosten. Für meinen, ich habe jetzt nicht riesen Interviews, wo ich sage, ich habe jeden Tag damit zu tun, dass es sich lohnt, das zu kaufen. Dementsprechend reicht mir das, wenn das transkribiert wird und dadurch rausgeworfen wird und ich dann selber noch die Perspektive mir eben dann auswähle für die Interview. Erste Kamera, zweite Kamera. Genau, wenn das jetzt mein Hauptjob wäre, wo ich wirklich sehr, sehr viel Content produziere, nur im Interview-Style, dann wäre das sicherlich was, mir so ein Plugin nochmal zuzulegen. Aber vielleicht brauche ich das auch bald nicht mehr, weil Premiere es einfach selber implementiert, ne?
Ja, das wird alles noch kommen. Also Premiere ist ja da ja auch gut in der Weiterentwicklung, dass sich natürlich immer Stück für Stück verbessert. Da sieht ja auch, dass die Konkurrenten da auch alle nach vorne preschen und die wollen natürlich auch nicht immer, keine Ahnung, wir sind da bei der BG hinten anstehen und sowas und alle Leute dann hier zu DaVinci gehen, ne, dann musst du natürlich auch überlegen, ja, wie mache ich es attraktiv für die Kunden, dass sie zu mir kommen. Ja. Und dann werden natürlich dann auch, also schon gut, dass da so ein bisschen Konkurrenz herrscht, damit die natürlich dann auch dann dementsprechend sich nicht ausruhen, sondern sich weiterentwickeln, ne?
Ja, genau, die Technologie nach vorn getrieben wird.
Richtig. Dann, was erleichtert dir dein Leben als Fotovideograf? Gibt es irgendwas, wo du sagst, hey, das ist, damit könnte ich nicht mehr leben? Muss jetzt nicht sowas sein wie eine Linse oder Kamera, sondern irgendwas Außergewöhnliches. Ich sag mal so, viele Filme haben zum Beispiel gesagt, Klebeband hilft, ne? Damit kann man immer irgendwas befestigen oder sowas. Gibt es bei dir irgendwas, wo du sagst, hey, das darf nicht fehlen beim Dreh?
Ja gut, prinzipiell erstmal Gaffer-Tape, ne? Also das Panzertape, das Gewebeband, um irgendwas abzukleben, was noch irgendwo ist. Ansonsten habe ich so viele kleine Organizer, um meine ganzen Kabel reinzupacken. Ja, ich wäre auch gern Kabelbert genannt, weil bei mir der Kabel immer ordentlich aufgeräumt, weggepackt sein müssen. Dementsprechend, genau, gibt es bei mir viele Klebebänder, die man nicht Klebebänder, sondern im Prinzip einfach mit Klettband, wo man das drum machen kann. Und dann kann man das verstauen. Das sind so Sachen, ja, ich glaube, mein Puls würde auf Dreh wesentlich höher stehen, wenn ich diese Klebebänder nicht hätte.
Ah, das ist ein guter Tipp. Da werde ich mir mal ausprobieren, weil ich habe auch nur so ein, ja, was weiß ich, eine kleine Tasche, wo das ganze Kabel mal reingeschmissen wäre, schon nervig, die dann rauszufriemeln anschließend. Ja.
Gerade, weil wenn die sich verknoten, dauert es länger, als wenn du das Kabel sauber aufrollst und wegpackst und dann kurz wieder aufmachst.
Richtig.
Auch nur, da haben wir eine Minute vorher, das ordentlich wegzusortieren, spart dir hinten raus dann wieder viel Zeit.
Ja, man hat hier mal so, ja, kein Bock jetzt das zu friemeln oder sowas, aber hast schon recht. Probier mal aus, dann schicke ich dir ein Foto.
Sehr gut. Aber nur vom Aufgeräumten bitte, nicht vom Boden.
Ja, sowohl als auch, da kriegst du beide.
Na gut.
Dann, wie sieht das aus bei dir? Bilder bzw. Aufnahmen von den Filmen stark bearbeiten oder natürlich lassen? Wie sieht das aus bei dir im Color Grading?
Ich würde zwischen Farbkorrektur und Color Grading mal unterscheiden. Farbkorrektur ist erstmal Basic-Anpassung, Weißabgleich, an der Helligkeit ein bisschen rumarbeiten. Und für das richtige Grading, jetzt wo du dann sagst, du entwickelst jetzt einen eigenen Look für den Film, würde ich unterscheiden. Also Basic-Farbkorrektur mache ich auch, dass es relativ originalgetreu aussieht, aber jetzt einen richtigen Look-Design und rein ins Grading und dann irgendwelche LUTs selber bauen und entwickeln, da bin ich raus, das mache ich nicht.
Ja, wahrscheinlich auch eher, weil die ganzen Imagefilme, die sollen ja auch natürlich und echt aussehen, ne? Die wollen jetzt gleich mal nicht so einen extra Look kreieren, ne?
Ja.
Aber ja, vielleicht ist ja mal bei einem speziellen Imagefilm gewünscht, aber das ist ja dann die Ausnahme, ne?
Ja, das wäre dann, glaube ich, eine Firma, die dann eher so auf eine witzige Art und Weise, angenommen, man würde dann jetzt so ein bisschen Gelbstich reinbringen, dass man denkt, man ist in Mexiko oder so, wenn die zum Beispiel hier Tacos in Thüringen herstellen oder so. Dass man sich das als Spaß nimmt oder so und sowas macht, ne?
Richtig. Sehr gut. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Wie bildest du dich als Firma aktuell weiter? Hast du vorhin schon erzählt, die Autodidakten, also bei YouTube, gibt es irgendwelche YouTube-Kanäle, wo du sagst, hey, das ist ein Kanal, schaut euch den an, da hole ich mir ab und zu mal ein paar Inspirationen. Es gibt ja so, ja, sag ich mal, diese großen, wo man sagt, hier Peter McKinnon und so, oder Matty, es gibt ja so einige Daniel Schiffer, wo man so ab und zu mal drauf schaut, aber gibt es so ein paar Leute, wo du sagst, hey, das sind so Kanäle, die kennt auch nicht jeder?
Ja, also was du jetzt schon gesagt hast, der Peter oder eben auch der Herr Schiffer, die ziehe ich mir natürlich auch rein, aber viel, was da halt produziert wird, sehen halt so viele Leute, dass wenn du das machst, bist du schon wieder so komplett
im Mainstream.
Genau, oder halt im nächsten Trend drin. Wenn die irgendwas machen, dann machen viele nach. Das ziehe ich mir natürlich auch schon immer mal mit rein, einfach um auch am Ball zu bleiben, was geht da so ab. Ansonsten, mir fällt jetzt gerade so spontan nichts ein. Ich habe einige kleine Kanäle. Ich komme später nochmal drauf zurück, ich überlege mal noch ein bisschen.
Ja, sehr gut. Ja, von den Inhalten meistens ist gar nicht so, was man jetzt, sage ich mal, lernen kann. Aber es ist ja viel Unterhaltung primär jetzt mittlerweile bei denen, gerade bei Peter. Aber man kann so ein bisschen, ja, man als Filmmacher und als Fotograf, schaut man ja so ein bisschen anders auf die Aufnahme, also wie ist der Schnitt, ne? Wie hat er das jetzt gemacht, wie hat er diesen Shot wahrscheinlich gemacht, mit welcher Linse, von welchen, keine Ahnung, was hat er probiert und so. Ist das bei dir auch so, dass du, keine Ahnung, wenn du einen Film schaust oder im Kino sitzt, dass du dann manchmal so überlegst, so, wo stand der Kameramann, wie hat er die Aufnahme gemacht, oh, das ist eine gute Idee, ist das bei dir auch so?
Ja, man kann eigentlich seit Jahren jetzt schon keinen Film mehr normal schauen, ohne dass im Hintergrund die ganze Zeit die Überlegungen laufen mit, ah, wie haben sie das gemacht? Okay, krass. Wo haben sie die Kamera denn durchgeschoben, um die Aufnahme zu machen? Aber was ist davon jetzt animiert und was ist noch real? Das ist schon, naja, manchmal auch ein bisschen anstrengend, wenn man eigentlich nur normalen Film schauen will.
Ja, eigentlich will man entspannen und dann ist man trotzdem bei der Arbeit irgendwie, ne?
Wenn man das Gehirn mal so ein bisschen rausnehmen könnte, mit dem Bereich, der sich mit der ganzen Videografie selber beschäftigt, um mal normal den Film zu schauen, das wäre schon was.
Ja. Aber manchmal auch trotzdem bringt ja auch sehr viel Spaß mit und während sie einige Sachen ausprobieren, gerade wenn man so Backstage-Sachen so auf Social Media so sieht, so letztens habe ich was gesehen, da haben sie eine fette Kamera irgendwie an den Seil befestigt und am Treppenhaus dann so langsam runterfallen lassen, damit man sieht, wie die Person quasi die Treppe herunterläuft. Ja. So, war ich ganz cool. Aber ja, wenn du sowas nachmachen willst, musst du natürlich auch ordentlich aufpassen, ne? Wenn da irgendwas passiert und dann die Kamera runterditscht, ne? Ist auch scheiße, ne?
Ja. Am besten eine Versicherung drauf abschließen, ne? Dann kannst du was machen.
Richtig. Das hat natürlich Safe MDR. Wie sieht es bei dir aus, bei deinem Geschäft aktuell? Hast du da Autoversicherung abgeschlossen?
Nee, aktuell noch nicht, da ich jetzt noch nicht so viele, es geht erst los. Aktuell habe ich noch nicht mit so großen Summen zu tun, aber ich denke mal, dass in den nächsten Monaten werde ich mir da auch eine Gewerbeversicherung holen.
Genau. Ja. Also es gibt ja verschiedene Versicherungen. Zum einen, ob man jetzt, sage ich mal, eine Haftpflicht haben will, wenn man was beim Kunden macht, oder ob man jetzt eine Equipmentversicherung machen will. Sonstiges, da gibt es natürlich vieles. Muss man natürlich auch mal reinschauen, was da alles auch mitversichert ist. Dann wird es ja sehr oft so, da passiert immer was, dann sagt die Versicherung, ja, das ist ja nicht mit drin, aber...
Ja, genau.
Da immer schön das Kleingedruckte lesen. Dann, kommen wir zu den Entweder-Oder-Fragen. Du hast dich ja schon informiert, ne? Du hast ja schon ein Interview vorher reingezogen, richtig?
Ja, genau. Du musst ja wissen, was wird es.
Sehr gut, da weißt du ja schon mal, was auf dich zukommt, ne? Entweder-Oder, du musst dich für eins entscheiden. Nicht, ja, hätte, wäre, könnte, wenn der Kunde bezahlen würde, sondern was dir persönlich lieber ist in einer perfekten Welt. Dann Tageslicht oder Kunstlicht?
Dann Tageslicht.
Warum?
Naja, man bräuchte schon sehr, 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 sehr viele Lampen, wenn man so eine schöne Berglandschaft filmen will, um die zu beleuchten, wenn es einfach immer dunkel ist. Dementsprechend Tageslicht, weil du kannst halt viel mehr schöne Natur oder eben Gebäude viel besser filmen, wenn die goldene Stunde ist. Also da bräuchtest du schon immens viel Zeit, da spielt das Thema Zeit wieder rein, immens viel Zeit und Aufwand, um ein Setup, wenn alles nur noch Nacht wäre, aufzubauen, damit du eben die goldene Stunde nachbauen kannst, um dann zu filmen. Dann noch lieber an einem schönen Tag, schöner Sonnenuntergang und dann mit der Drohne übers Gebäude fliegen.
Sehr geil. Ja, ich habe auch schon ganz geile Shots auch gesehen, wo die, keine Ahnung, mit einer Avi draußen aus dem Fenster fett reingeschienen haben. Das sah auch aus wie eine goldene Stunde. Also du kannst das schon gutes nachbauen, aber klar, da ist ein bisschen entspannter mit dem Tageslicht. Dann Spiegelreflex oder spiegellos?
Ich habe bis jetzt nur mit Spiegelreflexkameras gearbeitet. Dementsprechend kenne ich die andere Seite nicht, weshalb ich mich nicht entscheiden kann. Dann nehme ich Spiegelreflex.
Ja, kommt vielleicht noch. Kannst du ja MDR nochmal hier anstupsen in die Richtung.
So.
Ja. Schwarz, weiß oder Farbe?
Farbe.
Ja, eben beim Film natürlich, aber viele Fotografen sind natürlich so ein bisschen im künstlichen Bereich so schwarz-weiß. Hast du auch so, dass du mal so ein Schwarz-Weiß-Bild siehst, sagst, oh, das ist geil, oder ist bei dir komplett alles Farbe?
Privat haben wir auch ein, zwei Bilder in Schwarz-Weiß in der Wohnung hängen, Bilder, aber an sich für den ganzen Videobereich ist eigentlich alles in Farbe.
Okay, dann im Rohformat shooten oder gibt es bei dir auch Bereiche, wo du gar nicht im Rohformat shootest?
Es kommt ja immer auf den Verwendungszweck an. Also das letzte Projekt war Hochformat, weil klar war, wir wollen das auf WhatsApp, Instagram und Co. posten. Wir machen aber auch Querformate für ganz normale Website-Videos oder so. Da jetzt zu entscheiden... Dann lieber Querformat, weil du kannst immer noch reincroppen. Wenn du nur noch in Querformat drehen kannst, dann kannst du dich einfach weiter wegstellen und mit einer höheren Auflösung drehen und dann im Nachhinein immer noch in Hochformat croppen. Aber umgedreht wird es ein bisschen schwierig.
Jawohl, sehr gut. Gut. Ich meinte im Hochformat, also jetzt nicht hoch, sondern wow.
Ach so, ah.
Ich sag immer lieber das deutsche Wort roh, weil ich das besser aussprechen kann. Ja, weil
ich, okay, so ein... ich hatte Hochformat verstanden, Entschuldigung.
Weil sonst verstehen Leute immer...
Hochformat. Ja, in der idealen Welt dann RAW und passende Speicherkarten rein.
Jawohl. Hast du schon mal also auch Bereiche, wo du sagst, muss ich sein, jetzt nehme ich das einfach nicht im Hochformat auf?
Ja, wenn ich weiß, es soll, es wird eh nur am Ende auf kleinen Screens laufen, dann dann lasse ich die ganzen Informationen, die RAW sonst aufnehmen würde, einfach von vornherein weg. Gerade wenn es ein kleiner, leichter, mobiler Dreh ist, wo ja nicht so viel Equipment platztechnisch mitgenommen werden kann, dann, also eine Speicherkarte verbraucht ja nicht viel Platz, aber ja, man muss es ja dann auch mal sichern und so. Und gerade wenn dann auch das alles nicht zur Verfügung steht, weil wir mehrere Tage irgendwo unterwegs sind, dann gern auch in ganz normaler Qualität ohne RAW.
Sehr gut, dann auch für die Shooting oder einfacher Aufbau. Auch wenn die Shooting ist dann sowas wie hier Lichter, deine Tubes, dann keine Ahnung, GoPro nochmal, dies, das, ganz viel drumherum. Oder einfach Aufbau ist einfach Kamera, Objektiv, maximal Gimbal und Gimbal.
Dann die komplexeren Aufbauten.
Ja, noch jetzt hier, wo der Kabelbär hier an seine Kabel rausprimelt und
ja.
So.
Ja, der Kabelbär hat ja immer Gaffer dabei, um die auch ordentlich an den Stativen runterzuführen, auf dem Boden abzukleben, dass keiner drüber stolpert. Dementsprechend kriegen wir das schon hin. Es ist ein zeitlicher Aufwand, aber es lohnt sich meistens.
Ja gut, dann für den Shot am Ende und dann ist man stolz auf die Arbeit, ne?
Genau.
Dann, eigentlich klar, aber können wir dann trotzdem noch nur sprechen, Foto oder Film?
Ja, ich würde ja lügen, wenn ich jetzt Foto sage, ne? Da würdest du mich fragen, was hat er denn jetzt? Bei mir ist es ganz klar Video.
Sehr gut. Und warum? Also klar, du meintest vorhin schon, so ein Film sagt mehr als 1000 Bilder, ne? Aber gibt dir das für ein Bewegtbild irgendwas mehr als jetzt, sag ich mal, so ein Foto?
Ja, naja, es ist ja so, wenn wir jetzt ein Interview haben und man nur ein Bild hat, wie soll die Person dir dann noch mehr Informationen rüberbringen? Also du kannst ja viel besser Informationen transportieren. Natürlich könnte man vermuten, was hat die Person wohl jetzt als Message, die es mir vermitteln will. Aber du wirst es nie wissen. Bei einem Video kann die Person dir das ins Gesicht sozusagen sagen oder in die Kamera und dann dem Zuschauer ins Gesicht. Und dann weißt du definitiv, klare Kommunikation, unmissverständlich, was war wirklich die Message dahinter.
Okay, also Informationen.
Ja.
Die dadurch transportiert werden. Okay, verstehe. Dann, was meinst du, macht einen guten Filmemacher aus?
Nicht zu denken, dass man alles weiß und immer wieder sich auch neuen Technologien offen gegenüber zu zeigen. Also viele sagen ja, oh, KI, Hilfe, die nehmen uns den Job weg. Ich denke eher, das ist eine, ja, als die Zange erfunden wurde, haben sich die Leute auch gedacht, wir brauchen jetzt vielleicht keine Hände mehr. Nee, aber es ist eigentlich nur ein weiteres Werkzeug, was wir Kreativen eigentlich eh nutzen können, um noch interessantere Sachen zu machen, noch außergewöhnlichere Sachen machen. Im Imagefilm wird es vielleicht nicht so gebraucht, in anderen Bereichen aber eher schon. Und dementsprechend, es wird uns nicht die Jobs wegnehmen, weil wir können nicht KI-generiert komplett das Unternehmen nachbauen, um dann darin virtuelle Kamerafahrten zu realisieren oder so. Das, was in real gezeigt werden soll, das muss gefilmt werden, das können wir nicht in KI nachstellen. Wir können natürlich mit KI weitere Effekte oder so hinzufügen, aber es ist ein weiteres Werkzeug und wird uns ganz sicher nicht den Job wegnehmen. Und da dann eben dran zu bleiben und sich damit auch zu beschäftigen, das macht auch in 5 Jahren dann eben einen guten Videografen aus, meiner Meinung nach.
Ja, sehe ich auch. Also, so.
Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.
Ne? Richtig. Ich habe ja da auch schon einige Interviews zum Thema KI durchgeführt und ich sehe es genauso. Also haben wir allein schon, wenn wir darüber sprechen, was da bei DaVinci oder bei Adobe jetzt an Sachen dazukommt, das ist ja nichts, was wir, sag ich mal, der Autonormalverbraucher ja umsetzen kann. Ne? Das sind ja, sag ich mal, die KI, das ist ja so komplex, ne? Trotzdem, wenn es ja die Arbeit erleichtert, aber man muss sich ja erstmal reinfuchsen, wie integriere ich das, wie setze ich das richtig um. Und das dauert natürlich auch seine Zeit und da muss man halt auch das Know-how haben, klar, im Internet kursieren dann auch einige Clips, die dann so richtig geil aussehen und richtig das sehr wie gefilmt und so, aber derjenige, der das aktuell erstellt hat, das ist ja ein Profi gewesen. Ja. Also das ist ja kein, das ist ja keine, keine Ahnung, Routine Normalverbraucher zu Hause, der ist auf ein paar Klicks, dann hat er einen geilen Film gehabt. So, das war jemand, der hatte halt Know-how und das Informationen. Ich kann mir schon vorstellen, dass in gewissen Bereichen die Anzahl rausnimmt. Also, dass man sagt, okay, ich brauche jetzt nicht nochmal extra, weiß was ich, einen Synchronsprecher oder sowas, weil da kann er dann mit der KI die Sprecher erstellen und mit einsetzen. Also vielleicht wird die Anzahl an dem Team vielleicht geringer, aber der Filmemacher, der Fotograf wird sozusagen noch mehr Experte, als Experte auch gebraucht, weil er mehrere Sachen abdecken muss, ne? Und ja. Damit trotzdem letztendlich gefragt. Also man braucht ihn ja, letztendlich braucht man ihn ja trotzdem am Ende.
Ja. Und weil ich ja beim Privatfernsehen gearbeitet habe, machen wir jetzt eine kurze Werbepause, denn ich muss leider trotzdem mal kurz aufs Klo.
Ja, kein Problem, dann machen wir das vor. Ist also wieder da, Monika, Business Shooting Abschluss, dann muss das sein. Sehr, sehr geil. Ja, herzlich willkommen von der Werbepause zurück. Ach so, wenn wir noch eine kurze Werbepause haben, natürlich für alle Fotografenmacher, die natürlich erfolgreich werden wollen, geht auf die Webseite www.ad.de. Tragt euch ein für ein kostenloses Erstgespräch. Und dann sind wir wieder zurück von der Werbepause. Robert, nächste Frage. Was ist die Videografie für dich?
Eine Möglichkeit, mit Leuten in Kontakt zu treten und sozusagen Türen aufzumachen und denen ihre Welt zu schauen. Weil viele Bereiche, ich war jetzt zum Beispiel mit einem Elektriker unterwegs, viele Bereiche, da würde man sonst nie reinschauen, würde man nie drauf kommen zu sagen, komm, ich, man hat ja auch sonst nicht die Möglichkeit dazu zu sagen, ich gehe auf mal einen Tag bei dir mit und schau mir mal deinen Arbeitsalltag an. Dementsprechend ist das auch ein Weg für mich, immer wieder einen Anstoß zu haben mit anderen Menschen, die, die komplett andere Sachen machen, die, als man selber macht, dann eben mit reinzuschauen.
Ja, sehr cool. Ja, dann, was war so bisher das Spannendste, wo du sagst, hey, das war ein cooles Unternehmen, es hat Spaß gemacht?
Verschiedene Sachen. Ich würde sagen, dass der Dreh jetzt zum Schluss gerade auch mit, vielleicht weil es auch damit auch am präsentesten ist von den ganzen Sachen, die man gemacht hat, das auch schon mit am coolsten war. Wir waren jetzt mehrere Tage unterwegs, unter anderem in Düsseldorf 2 Tage. Und genau. Und
war das der Elektriker oder war das ein
anderes Unternehmen? Genau, das war das letzte Projekt, wo wir dann auch in verschiedenen Locations dort gefilmt haben. Das war ganz interessant.
Ja. Ja, kommt auch nicht nur überhaupt auf die Branche an, es kann ja auch aber sein, je nachdem, was für ein Team, ne? Also wenn wir jetzt, sag ich mal, über ein Restaurantbesitzer dort das Restaurant filmen, ne, Restaurant ist ja nicht gleich Restaurant, ne? Ob das jetzt, sag ich mal, Steakhouse ist oder dann Italiener, ne, da sind ja auch ganz verschiedene Mentalitäten und natürlich ist auch nicht jeder Italiener, ne? Das heißt, da gibt es auch wieder Unterschiede, ne? Also schon mal spannend, so in die verschiedenen Unternehmen mal reinzuschnuppern.
Ja. Auch die Leute dahinter, wie sie denken, wie sie ticken, da kann man sich immer relativ viel mitnehmen.
Sehr gut. Dann, was würdest du tun, wenn es die Fotografie und die Videografie nicht geben würde? Du wachst morgen auf in einer Welt, es gibt keine Kamera. Was würdest du stattdessen machen?
Erstmal versuchen, nicht traurig zu sein. Und ich bin generell gerne auch in der Natur unterwegs. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Ausgleich zu den vielen Stunden, wenn man am PC schneidet und bearbeitet oder auf Dreh auch ist. Ein guter Ruhepol. Vielleicht würde ich mir da in dem Bereich dann einen Job suchen. Entweder vielleicht als Förster oder ja, als Landschaftsgärtner. Ich glaube, das wäre ein Bereich, wo ich dann auch mit glücklich werden könnte.
Krass, was komplett anderes. So, ja. Es gab schon so Leute, die schon so, weiß nicht, im kreativen Bereich dann schon bleiben oder Maler oder irgendwas in dem Bereich oder so, aber ja, in die Natur das schon was komplett anderes, aber schon trotzdem sehr schön, ne? Natur verbindet. Wie kann man den guten Robert erreichen, wenn man jetzt sagt, hey, coole Socke, irgendwie mal sich austauschen oder vielleicht auch, ne, es gibt ja viele Fotografen, aber mir, die müssen natürlich, damit sie einen Imagefilm drehen, kannst du das natürlich selber machen, da brauchen sie natürlich einen guten Mann. Wie kann man dich am besten erreichen?
Am besten hier über Instagram, da könnt ihr mir einfach schreiben, da bin ich regelmäßig aktiv. Und ansonsten über die Website könnt ihr mich auch erreichen. Da findet ihr auch alle Kontaktdaten.
Sehr gut. Wie heißt deine Webseite?
Robert-Winzer.de.
Sehr gut. Und ja, dann habe ich soweit alles von meiner Seite gespannt. Je nach irgendeinem Punkt, wo du sagst, hey, das ist noch ein wichtiger Punkt oder darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Ist da noch irgendwas offen?
Nee, vielen Dank fürs Interview.
Sehr gut. Dann haben wir doch alles einmal durch. Dann bedanke ich mich sehr herzlich. Ich wünsche euch einen erfolgreichen Tag und bis dann, ne?
Bis bald. Ciao.
Ciao. Ciao.